Sie ist Autorin, Gründerin des linken Thinktanks Momentum Instituts und sie polarisiert. Barbara Blaha, aufgewachsen als das zweite von 7 Geschwisterkindern und politisch hochinteressiert. Jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Barbara, dein politisches Engagement, das stammt beginnend, würde ich sagen, von deiner Zeit als ÖH-Vorsitzende und noch davor als 13-Jährige, als die Begründerin der Schülerzeitung Der Gottschalk.
Genau.
Sehr früh war das.
Sehr früh war das, aber wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, ich habe mit 13 sicher die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Es gab damals so einen kleinen Aushang in der Schüleraula und da stand eben Einladung zur Redaktionssitzung. Und ich habe mir damals eingebildet, ja, kein Problem, 3. Klasse Gymnasium, da gehe ich jetzt hin. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass meine Mutter damals gar nicht so begeistert war, weil sie sich natürlich davor gefürchtet hat, was werden die 8-Klässler sagen, die das eigentlich veranstalten, wenn da dieser Zwerg auftaucht und sagt, grüß euch servus, ich mache da jetzt mit. Bin dann zu dieser Redaktionssitzung, die 8. Klassen waren nicht so begeistert, die haben aber nur eine Ausgabe gemacht, weil die haben dann maturiert und haben dann auch irgendwie das Interesse verloren. Mhm. Und ich habe damals gefunden, na, das soll so nicht enden und bin zum einzig anderen aus der Redaktion gegangen, der war 2 Jahre über mir, bin ich in der Pause in seine Klasse spaziert, das ist ja dann immer sehr aufregend, weil da in fremde Klassen gehen und so, das ist ja eigentlich gar nicht vorgesehen, bin dahin und habe zu ihm gesagt, hörst du, wir zwei, wir machen das jetzt, wir führen das weiter, ist doch egal, machen wir es ohne die 8. Klassen.
Cool.
Und haben dann 4, 5 Jahre lang diese Schulzeitung miteinander Boom. Geleitet.
Allein, wie du das sagst, man weiß, was ja noch alles kommen wird, da kommt noch ganz, ganz viel, aber bleiben wir noch beim Gottschalk, das hat jetzt nichts mit dem Thomas Gottschalk zu tun, nein, sondern nicht. Mit der Gottschalkgasse in Simmering, wo eure Schule damals gestanden
ganz
ist.
Ganz genau, ich komme aus Simmering und damals das einzige Gymnasium war in der Gottschalkgasse. Mittlerweile gibt es ein zweites, das ist die Gehringer Gasse, genau, das ist
seit
der Öffnung.
Ja, Simmering wächst und wächst und wächst. Du sagst ja, das betonst du auch immer wieder in Interviews, du bist ein Arbeiterkind, auch aufgrund von Simmering und der gesamten Umgebung, das zweite von 7 Geschwistern, also es hört sich jetzt einmal sehr dicht gedrängt an sozusagen. Wie ist denn das, wie sehr beeinflusst das das eigene weitere Leben, wenn 7 Geschwisterkinder da sind, in einer jetzt nicht wahnsinnig reichen Familie, sage ich?
Ich würde mal meinen, die eigene Kindheit, die eigene Herkunft, die beeinflusst jeden, egal wo er quasi geboren worden ist. In meinem speziellen Fall, auch weil so viele Kinder waren, heißt es vor allem, ich sage immer, wenn man in einer Familie aufwächst, die nicht besonders reich ist, dann kommt einem das zu Beginn gar nicht seltsam vor. Man kennt es ja gar nicht anders. Mhm. Also man ist arm, so wie das Wasser nass ist oder der Himmel blau. Es ist ganz selbstverständlich, weil so bist du groß geworden, du kennst es nicht anders. Es braucht erst die Erfahrung in anderen Haushalten, dass du merkst, aha, so wie wir leben oder so knapp wie bei uns die Kasse ist, so ist es in anderen Haushalten oder anderen Familien eigentlich nicht. Also das lernst du erst durch den Kontrast. Das ist das eine. Das zweite, was mich sicher von anderen Leuten unterscheidet, die nicht so viele Geschwister haben, sage ich auch mal, wer von Geburt an in einem Zimmer liegt mit all den anderen Geschwistern und sich das teilt, der hört sein ganzes Leben lang nicht auf den Atem anderer zu hören, wenn er einschläft. Also es ist eine Art von Wärme in so einer kinderreichen Familie, aber auch eine Art von Enge. Also du kannst das eine, glaube ich, nicht ohne dem anderen haben.
Belastet war es aber nicht. Es war schon ein Enrichment sozusagen. Mehr quasi, du bist jetzt nicht vielsprachig aufgewachsen, aber viel geschwisternhaft sozusagen. Das ist ja auch Weltoffenheit letztlich.
Ich finde, mein Leben bereichert es unendlich. Ich habe 3 Brüder, 3 Schwestern. Das ist eine Auswahl an Lebensbiografien, an Weisheit, an Perspektiven auf die Welt, die ich ganz automatisch quasi geliefert bekomme, sobald einer von uns Geburtstag hat. Das macht meine Perspektiven viel, viel reichhaltiger als, glaube ich, von vielen anderen Leuten, die vielleicht nur das eigene oder noch das von einem Bruder, einer Schwester.
Situation. Ja, nach der Schulzeit dann der Einstieg in die Uni, Germanistik, war es damals die Wahl. Und du wurdest relativ rasch dann VSSDÖ-Vorsitzende, also hast dich in der Hochschülerschaft engagiert. Jetzt war ich ja selber lang genug an Unis in diesem Land, an der WU. Die Hochschülerschaftstypen, da hat man damals schon gewusst, die werden später mal was. Die sind quasi so verkappte Politiker, so sinngemäß. Wolltest du damit eigentlich schon politische Akzente setzen?
Naja, mein Gang in die Politik war schon ein bisschen früher. Ich habe mich schon in der Schule engagiert, in der Schulpolitik, habe dort auch als Schulsprecherin kandidiert. Und dann bin ich auf der Uni gelandet. Und da habe ich eine Erfahrung gemacht, die, glaube ich, viele andere Arbeiterkinder ähnlich vielleicht erlebt haben. Du kommst an diese Uni und du erlebst so ein ganz grundsätzliches Gefühl der Überforderung. Nicht, weil irgendwer böswillig ist oder weil sich irgendwer bemüht, dass du eine schlechte Zeit hast, sondern weil du niemanden hast, den du fragen kannst. Und weil du auch automatisch mitbekommst, dass das eigentlich kein Ort ist, der für dich vorgesehen ist. Ja, während Kinder aus Familien, die Akademikereltern haben, da recht selbstverständlich reinspazieren. Oder im Fall der Fälle halt die Mama oder den Papa fragen können, du, was ist denn der Unterschied zwischen einem Proseminar und einer Übung? Mhm. Muss man sich als Arbeiterkind da alleine ein bisschen zurechtfinden. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist finanziell halt auch richtig, richtig hart aus einer Arbeiterfamilie kommend. Weil es halt wirklich, wirklich eine Zeit ist, wo man echt gar kein Geld hat. Und wenn die Eltern gar nicht helfen können, dann ist ein Monat sehr lang, sagen wir mal so.
Das ist klar.
Und das war so diese Anfangszeit an der Universität. Das hätte mich im ersten Jahr auch fast aus der Kurve getragen. Ich habe ein Sozialstipendium bekommen und gemessen am Sozialstipendium, musst du wissen, ist immer fix, du musst in Mindestzeit studieren. Du kannst dir keinen Fehler erlauben. Mhm. Also wenn du nicht genug ECTS daherbringst, dann verlierst du das Stipendium und dann ist ein Studium wirklich ausgeschlossen. So, das heißt also, du hast diesen permanenten Druck, es darf dir nichts passieren. Da darfst jetzt, jede Prüfung muss sitzen, da gibt es keine 4 Antritte, weil es muss beim ersten schon klappen und so. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die gesamte bürokratische, sagen wir mal, Herkulesaufgabe, die da vorliegt, ne? Wie geht so ein Antrag, wie geht so ein Formular, es sind ja 15 Formulare, die du da ausfüllst, und da können da die Eltern auch nicht helfen. Mhm. Das heißt, da ist man sehr auf sich gestellt. Mhm. Und in dieser, sagen wir mal, sehr speziellen Situation habe ich damals mitbekommen, es gab Sozialberatung vom VSSTÖ, die sich bemüht haben, gerade sozusagen Kinder aus Familien, wie ich sie kenne und aus der ich komme, da ein bisschen zu begleiten, sie zu unterstützen. Und da habe ich mich sehr, sehr schnell engagiert, weil ich wollte gern, dass andere, die nach mir kommen, es nicht mehr so schwer haben.
Du hast es geschafft, bist dann durchgekommen noch dazu, der ÖH-Vorsitz, das schaffen wir wirklich nur ganz, ganz wenige. Und dann hat man schon gemerkt, die Politik, das ist irgendetwas, das prägt dich. Es war damals einstmals die Regentschaft von Wolfgang Schüssel, sage ich einmal, schwarz-blau.
Das war der Bundeskanzler, als ich begonnen habe zu studieren, Einführung der Studiengebühren und so.
Genau.
Das war,
Und dann kam danach Alfred Gusenbauer von der SPÖ, weil du sagst, Studiengebühren, der Gusi wollte die dann doch nicht abschaffen. Das war ein bisschen so ein Wahlversprechen, hat es dann aber nicht gehalten. Mhm. Die sind bestanden geblieben. Etwas, was dich ganz persönlich extrem aufgeregt hat.
Ich glaube, da war ich nicht alleine. Das hat zehntausende Studierende mit mir gemeinsam aufgeregt. Das Problem damals war, dass es einerseits ein zentrales Wahlversprechen war. Ne? Wenn ich Kanzler werde, dann werde ich die Studiengebühren abschaffen. Und jetzt bin ich pragmatisch genug, dass ich verstehe, in Koalitionsverhandlungen bringt man nicht alles durch. Ne? Man ist keine Alleinregierung, man muss sich also zu einem Kompromiss durchringen. Das hätte ich auch noch verstanden. Mein Problem war vielmehr, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, wir haben sie abgeschafft. Die Studierenden können jetzt für unter 5 € die Stunde im Hospiz oder in der Schule Nachhilfe geben, dann können sie es quasi abarbeiten. Dann haben, das war ja sein Konzept eigentlich. Es ist nie gekommen in der Realität. Da haben sich auch die Sozialorganisationen zu Recht dagegen gewehrt, dass sie gesagt haben, ey, das sind professionelle Jobs im Hospiz, in der Krankenpflege. Mhm. Da braucht man keine Dumping-Studis, die vorbeischauen. Mhm. So, also ich meine, das dequalifiziert ja auch uns total. Das heißt, das ist nie Realität geworden. Aber die Idee, sich hinzusetzen und so zu tun, als hätte er das Versprechen gehalten, statt einfach zu sagen, das ist sich leider nicht ausgegangen, aber schaut her, dafür habe ich das, das und das zusammengebracht, das hätte ich verstanden. Das hat leider ein bisschen gefehlt damals. Und es hat wirklich zehntausende Studis mit mir gemeinsam damals aufgehört.
Studis, das ist auch so ein Ausdruck aus der ÖH. Ja, Studis, Studierende, würde ich sagen. Genau. Ja, 2007, du warst damals 24 Jahre, also noch relativ jung, würde ich mal sagen. Dann kam es schon zum Ausstieg aus der SPÖ. Insoweit bemerkenswert, weil das ist ja durch den VSSTÖ ja schon ein bisschen deine Heimat sozusagen. Und dann kam der Gusi mit seinem Modell der Refinanzierung dieser Studiengebühren. Und du hast gesagt, nein, da mache ich nicht mit, ich steige aus. Ich trete aus. Man muss sagen, das ist schon sehr, sehr mutig, hat wirklich viel Staub damals aufgewirbelt, dass die ÖH-Vorsitzende aus der Partei aussteigt. Würdest du sowas wieder tun?
Ich habe das keinen Tag bereut. Es war eine richtige Entscheidung. Ich habe ja vieles gelernt. Was ich vorher nicht wusste, war, wie viel Staub es aufwirbeln wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Welt so sehr interessiert, ob ein ÖH-Vorsitzender Parteimitglied ist oder nicht. Also es hat mich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht im Vorhinein. Was ich gelernt habe, und das hat sich bis heute bewahrheitet. Ich habe ganz viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten getroffen, die keine Parteimitglieder sind. Und ich habe viele Parteimitglieder getroffen, die keine Sozialdemokratinnen sind. Also die Mitgliedschaft sagt wenig darüber aus, wo eine Person eigentlich politisch steht. Mhm. Das würde ich heute noch stärker als vor 20 Jahren betonen. Und ich denke, das ganz Wesentliche, nicht nur für mich, sondern für wahrscheinlich fast alle, ist, wir sollten Menschen danach beurteilen, was sie tun und nicht so sehr, wo sie Mitglied sind.
Du sagst das so, du bist ja selber totale Politikerin. Eigentlich erwarte ich ja irgendwann einen Antritt Nationalratswahl, aber ist ein anderes Thema. 2019, dann vor 5 Jahren, das Momentum-Institut hast du gegründet. Also auch eine mutige Entscheidung, eine Neuerfindung sozusagen. Was ist denn eigentlich die Vision dahinter?
Ich habe ganz lang die mediale Berichterstattung, den Diskurs, die Debatte in der Öffentlichkeit verfolgt und habe gemerkt, sobald ich den Fernseher aufdrehe, sobald ich das Radio aufdrehe, erzählen mir Experten und Expertinnen ihre Sicht auf die Wirtschaft. Mhm. Das sind interessanterweise immer sehr ähnliche Meinungen. Unsere Pensionen sind viel zu teuer, der Sozialstaat ist auch viel zu teuer, Schulden sind ein Problem, etc., etc., etc. Und wenn man dann ein bisschen dahinter schaut, dann kommt man darauf, alle diese Experten und Expertinnen sind überwiegend von Industrie und Wirtschaft finanziert. Das ist auch okay. Wenn ich Industrie und Wirtschaft bin, finde ich, kann man seine Interessen ruhig vertreten lassen von Expertinnen. Aber mein Punkt war immer, was ist mit den anderen? Wirtschaft ist ja nicht nur die Chefetage. Wirtschaft sind ja alle Leute, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sind. Also habe ich mich gefragt, warum gibt es kein Wirtschaftsforschungsinstitut, das auf die Wirtschaft schaut, aus Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Das fehlt eigentlich total hier in Österreich.
Richtig, ja.
Bin dann vor 5 Jahren mittlerweile aus dem Verlagswesen ausgestiegen. Ich habe lange im Verlagswesen gearbeitet und habe in ganz Österreich quasi eine kleine Tour gemacht und Leute versucht, von dieser Idee zu überzeugen. Und habe immer gesagt, naja, wenn wir das haben wollen, müssen wir es auch finanzieren. Also ein Think Tank der vielen, was es ja jetzt geworden ist, braucht auch die Finanzierung der vielen. Und nach ungefähr einem halben Jahr hatte ich genug Geld auf der Seite, um mit einem kleinen Team dieses Momentum-Institut auf die Bühne zu stellen.
Auch das erfordert viel Mut. Du bist Unternehmerin sozusagen. Das Ganze ist ja letztlich spendenfinanziert. Da weiß man nicht, kommt genügend rein, kommt nicht genügend rein. Du hast trotzdem Gehälter zu bezahlen. Auch wenn es ein kleines Team ist, es kostet etwas. Bist du da so eine Lady, die so stark ist, dass sie sagt, ich mache das jetzt, komme was wolle?
Komme was wolle ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ich glaube, ich bin eine Person, die manchmal in der Lage ist, Dinge zu sehen, bevor sie da sind. Und darum auch den Mut hat, sie quasi zu erschaffen. Mhm. Und ich habe, glaube ich, großes Zutrauen, dass gute Ideen genug Anhänger und Anhängerinnen finden werden, damit diese Dinge auch Bestand haben. Und ich glaube, das ist uns mit dem Momentum-Institut gut gelungen.
Boom. Du hast ja ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen bei dir, die wir Journalisten immer wieder auch bitten, zu uns ins Studio zu kommen und die Welt der Wirtschaft aus anderer Sicht zu erklären. Also jetzt nicht mit irgendwelchen typischen Sozialpartnerinstitutionen oder Wirtschaftsforschungsinstitut oder was auch immer, sondern aus Sicht derer, die da unten sind. Und das aber auf einem sehr, sehr hohen Level. Wo ist da deine persönliche Verdiensttangente dabei eigentlich? Ich meine, spendenfinanziert ist das eine, aber irgendwo musst du ja auch leben und dieses Leben leisten können. Wie funktioniert das eigentlich?
Naja, die Spendenfinanzierung ist hier schon ein ganz wesentlicher Punkt, denn das ist die Basis unseres Instituts. Wenn du mich fragst, was ist jetzt genau meine Rolle in dieser Institution, dann würde ich, glaube ich, sagen, ich bringe eine ganz wertvolle Eigenschaft mit. Ich habe nämlich nicht Volkswirtschaft studiert. Was heißt das? Das bedeutet, ich arbeite mit lauter Ökonomen und Ökonominnen zusammen, die haben das. Und gleichzeitig sage ich aber, unsere Aufgabe als Wirtschaftsforschungsinstitut der vielen muss sein, dass wir über Wirtschaft so reden können, dass es auch Leute verstehen, die Wirtschaft nicht studiert haben. Ja. Denn ich finde, Wirtschaft geht alle an. Wirtschaft geht tatsächlich alle an. Aber wir sind es gewöhnt, dass auch in der Öffentlichkeit, in den Zeitungen, im Fernsehen über Wirtschaft so gesprochen wird, dass die allermeisten abdrehen. Wir überblättern den Wirtschaftsteil in der Zeitung, weil wir uns denken, verstehe ich eh nicht. Das ist aber ein Problem, weil es ist so ein zentraler Bestandteil unserer Politik, dass ich finde, es ist eigentlich eine urdemokratische Aufgabe zu sagen, das mag vielleicht komplex sein, aber nichts ist so komplex, dass ich es nicht in einfachen Worten auch erklären könnte, dass jeder mitdiskutieren kann. Weil nur dann kann ich meine informierte Meinung bilden.
Das heißt, niederschwellig und die Hemmschwelle vor der Wirtschaft einfach abzubauen, die Angst vor Zahlen und das quasi ins Alltagsgeschehen einfließen zu lassen.
Genau. Und klarzumachen, dass Wirtschaft eben den Lebensbereich eines jeden Menschen hier in Österreich berührt und er darum auch ein Recht darauf hat, zu verstehen, was die Politik hier entscheidet und zu wessen Gunsten.
Blicken wir zurück auf deinen gesamten Werdegang. Vieles haben wir schon abgehakt sozusagen auch. Wir wissen, du bist in die Gottschalk-Gasse gegangen in Simmering, aber du bist eben Simmeringerin. Ein Wachstumsbezirk, würde ich sagen. Einstmals grau, dann Neuentwicklung mit der U3, da hat sich viel getan, auch rund um den Gasometer, da gibt's viel Action-Konzerte, jetzt auch am Abend immer wieder in der Szene Wien zum Beispiel, also sehr, sehr viel Musik. Wie siehst du denn diesen Bestand Simmerings jetzt in ganz Wien? Ist der Bezirk wie einer von vielen oder gibt's irgendeine Besonderheit dort? Wie ist das, wenn man als Simmeringer die Welt der Stadt Wien sieht?
Also für mich wird Simmering immer ganz besonders sein, weil das ist der Bezirk, wo ich geboren bin und aufgewachsen bin. Das heißt, das ist, hat einen speziellen Platz in meinem Herzen, sagen wir so. Ich finde, Simmering hat sich tatsächlich stark weiterentwickelt, was vor allem auch daran liegt, dass die U-Bahn dorthin gekommen ist.
Ja, also natürlich.
In meiner Kindheit war es noch so, man musste mit der Straßenbahn da irgendwie mühsam zum Schwarzenbergplatz oder zur Schlachtersgasse und dort hast du dann quasi die U-Bahn erwischt. Und ich finde, das hat Simmering wirklich an Wien auch nochmal stärker herangerückt, weil einfach klar ist, die U-Bahn fährt durch. Das ist das eine. Aus meiner Perspektive, was den Bezirk auch nach wie vor besonders macht, ist, dass es sehr grün ist. Und ich finde, das ist ein bisschen Folklore. Da ist auch der Zentralfriedhof. Der
Okay, Wolfgang Ambros wird jubeln, natürlich legendär, keine Frage. Und er hat Mystik, also der Zentralfriedhof hat Mystik, aber auch die Glashäuser in Simmering. Also wenn man dort, wenn es ein bisschen dämmerig wird, vorbeikommt oder beim Schloss Neugebäude, ja auch kein normales Schloss, würde man sagen, auch schon ein bisschen, da gibt es viele mystische Ecken. Also jetzt nicht nur die moderne U3 und man ist gleich am Stephansplatz, sondern da gibt es Ecken, die gibt es wirklich nur in Simmering.
Ja, das stimmt. Und die zu entdecken, das zahlt sich eigentlich aus.
Auch diese Glashäuser beschaut, das finde ich super. Also wo gibt es ein Glashaus in Wien? Und ich habe so viele davon, immer noch.
Ja, das ist die ganze Gemüse- und Obstproduktion
dort in Wien. Das ist großartig.
Findet dort statt.
Barbara, bevor wir wieder zur Politik kommen, wir bitten unsere Gäste ja auch immer, ein Ding des Lebens mitzunehmen. Das ist in deinem Fall ein Stück, das relativ üblich ist, quasi in Haushalten vorkommt. Das ist ein Feuerzeug. Jetzt musst du mir erzählen, wieso gerade, meine Raucherin, weiß ich nicht, bist du nicht?
Nicht mehr.
Wieso ein Feuerzeug?
Dazu gibt es zwei Geschichten. Es ist weniger das Ding als das, was es produziert. Das ist nämlich die Flamme. Darum habe ich es mitgebracht. Dazu gibt es aus meinem Leben zwei Geschichten. Das eine ist, es ist ein Alltagsgegenstand, das hat jeder von uns. Die Flamme, die es herstellt, auch das finde ich ganz wesentlich, ist etwas, die hat jeder von uns. Und die nicht zu verlieren und zu behalten sein ganzes Leben lang, das finde ich ist ganz zentral. Ganz konkret eine Geschichte, die ich mit Feuer verbinde, ist, als ich 9 war, ist unsere Wohnung abgebrannt.
Oh.
Es gab einen Kabelbrand, also ein Gas- und ein Stromkabel sind irgendwie zusammengekommen und dann ist die Wohnung abgebrannt.
Zu Hause in Simmering?
Zu Hause in Simmering.
Mit allen Geschwistern? Also ihr wart nicht da, hoffe ich doch, aber...
Die waren tatsächlich zu Hause, aber es haben alle überlebt. Also es gab keinen.
Wirklich? Die waren zu Hause?
Die waren zu Hause, ja. Es war kurz nach den Weihnachtsferien und alle waren mit Grippe zu Hause. Aber sie konnten die Wohnung verlassen, bevor irgendwas passiert ist. Also es gab auch keine Verletzten.
Mhm.
Was ich aber damals mit 9, muss ich damals gewesen sein, für mich so ein bisschen mitgenommen habe. Und ich glaube, viele Menschen erfahren das oder lernen das vielleicht ein bisschen später im Leben. Besitz ist nicht wichtig. Er kann verschwinden.
Mhm.
Ein Foto, eine Schallplatte, ein Buch, ein Kleidungsstück, ein Tisch, ein Sessel, nichts davon ist wichtig. Am Ende kann man ja auch gar nichts mitnehmen. Was wirklich zählt und was wirklich, wirklich Bestand hat, sind die Erinnerungen an gemeinsame schöne Zeiten. Nichts ist ja das Foto, das vielleicht verschwinden kann. Und der Hang, sozusagen sein Herz an Dinge zu hängen, die morgen vielleicht weg sein können, das ist etwas, das habe ich mir für mein Leben sehr stark mitgenommen.
Wow, das wäre jetzt so richtig die Überschrift, würde ich jetzt bei einem anderen Medium schreiben, wie immer über die Interviews die wir machen. Das wäre genau die Geschichte über, das ist so philosophisch und so tiefgehend, ganz, ganz großartig. Kommen wir zur Gegenwart. Da kommen wir wieder auf Alfred Gusenbauer. Ja, er war ja in führender Rolle bei der Signa als Aufsichtsratspräsident. Wie siehst du das als jemand, der sich über die nicht abgeschafften Studiengebühren ärgert, wenn dann der Kanzler kurz nach seiner Kanzlerschaft eintritt in ein Immobilienunternehmen und dort Hunderttausende Euro über Jahre jedes Jahr aufs Neue als Beraterhonorar bekommen hat? Geht sich das aus mit der Sozialdemokratie?
Mittlerweile muss man, glaube ich, sagen Millionen. Ich finde, da zieht sich ein bisschen ein Muster durch und das Muster wäre für mich... Mit welchem moralischen Kompass gehe ich an meine Aufgaben heran? Und ich fürchte, da ist der moralische Kompass ein Stück weit verrutscht. Es gibt viele andere Länder, die haben klare Richtlinien, die sagen, wenn du vorher in der Spitzenpolitik warst, kannst du nicht direkt danach dein Adressbuch versilbern oder dein Telefonbuch.
Ja.
Das ist bei uns nicht der Fall. Das ist Alfred Gusenbauer darum persönlich auch nicht vorzuwerfen. Er hat hier ja nichts falsch gemacht, so gesehen. Mhm. Es gibt keine Gesetzeslage, die ihm das verboten hätte. Und viele andere machen es ja auch, Stichwort Sebastian Kurz. Mhm. Aber nur weil was strafrechtlich nicht verboten ist, muss es moralisch noch nicht in Ordnung sein.
Ja.
Und das würde ich in dem Fall schon ziehen, die Grenze.
Wärst du in die Politik gegangen, wo man sich eh wundert, wieso das nicht der Fall war? Weil du bist ja, du glühst ja vor diesem Thema und bist da natürlich intellektuell voll drauf und könntest das ja auch. Hättest du das dann gemacht? Hättest du gesagt, nein, ich versilbere mein Notizbuch nicht, ich gehe in die Privatwirtschaft, aber wäre sicher nicht Berater, ruf auch niemanden an, den ich kenne. Ich mache ganz was anderes.
Was wäre, wenn, ist ein bisschen eine Frage.
Natürlich, ja.
Da kann ich jetzt natürlich sehr leicht bauen, nein, nein, ich würde das alles
machen.
Jetzt
könntest du ganz heilig sein, ganz heilig, jetzt, und nein, ich bin da unverdächtig.
Jetzt könnte ich ganz heilig sein, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich habe vorher gesagt, ich messe Menschen daran, was sie tun, nicht daran, was sie sagen. Mhm. Also stell mir die Frage vielleicht in ein paar Jahrzehnten noch einmal.
Kam da je schon ein Angebot an dich, in die Politik wirklich durchzustarten, an vorderer Stelle?
Als ich damals ausgetreten bin, haben mich alle Parteien bis auf die FPÖ eingeladen, doch für sie zu arbeiten.
Wirklich? Mhm. Und wieso nichts? Du bist es doch eigentlich. Du wärst doch eine Spitzenpolitikerin.
Ich habe damals allen Parteien gesagt, ich bin Sozialdemokratin. Ich möchte nicht in einer anderen Partei aktiv sein.
Na gut, ist ja okay. Die haben jetzt auch lange einen Vorsitzenden gesucht. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen.
Ja, die haben jetzt einen gefunden. Das soll ich jetzt mal machen.
Wie siehst du denn die aktuelle österreichische Bundesregierung? Da ist die SPÖ derzeit ja nicht dabei. Das ist Schwarz-Grün. Ist es aus deiner Sicht positiv gelaufen? Die Legislaturperiode nähert sich ja jetzt dem Ende, dann bei der Nationalratswahl Ende September. Oder war das jämmerlich?
Jämmerlich ist das falsche Wort dafür. Grundsätzlich habe ich mich darüber gefreut, dass es eine grüne Regierungsbeteiligung gibt. Es gibt ein wichtiges Thema, wo ich die Hoffnung hatte, dass wir das in dieser Regierungsperiode endlich angehen. Das ist die Klimakrise. Da ist quasi die grüne Regierungsbeteiligung quasi so ein wichtiger Part davon. Hat sich herausgestellt, wir haben immer noch kein Klimaschutzgesetz. Also offensichtlich sind die Dinge, die für die Grünen wichtig sind, für die ÖVP nicht so wichtig, und dann kann sich da die grüne, kleinere Partei nicht durchsetzen. Mhm. Also da hat viel gefehlt, was ich mir eigentlich gewünscht hätte.
Ist da zu wenig weitergegangen, würdest du sagen? War das wenig Output?
Da geht auf der ganzen Welt zu wenig weiter, da geht in Europa zu wenig weiter und da geht in Österreich auf jeden Fall zu wenig weiter. Mhm. Wir sind, was das betrifft, ja, europäisch gesehen, tatsächlich Schlusslicht. Mhm. Niemand ist so weit hinten im Klimaschutz wie Österreich mittlerweile.
Aber auf die Straße kleben würdest du dich nicht?
Nein, mein Platz ist ein anderer. Aber ich habe großen Respekt vor Leuten, die sagen, Klimakrise in die Öffentlichkeit tragen, Klimakrise sichtbar machen und die Politik verantwortlich halten. Mhm. Auch unter dem Einsatz von tatsächlich auch körperlicher Unversehrtheit. Ich meine, die Leute werden geschlagen, bespuckt, beschimpft.
Ja, natürlich, ja.
Habe ich wirklich, ich würde es mich nicht trauen.
Schön, wenn du das sagst. Und du traust dich viel. Wie siehst du denn den Umstand, dass Einkommen, wenn man in der Spitzenpolitik wäre, über 2.500 Euro zu spenden? Stichwort KPÖ, du weißt ja, was jetzt kommt. Mhm. Die haben viel Erfolg damit, nicht nur in Graz, auch in Salzburg. Mhm. Und wir haben jetzt, der Bundessprecher der KPÖ gesagt, jeder, der in der KPÖ eintritt, muss unterschreiben, über 2.500 Euro geht nichts. Du musst verzichten, auch wenn du in den Nationalrat kommst. Mhm. Was sie jetzt anstreben, heuer bei der Wahl, werden wir sehen. Weiß ich nicht, ob sich das ausgeht, aber alle, die mitmachen, mussten schon auf ihr Geld über 2.500 verdienen. Ist das ein sinnvoller Weg?
Nun, es kann ein sinnvoller Weg sein. Ich denke, was es auf jeden Fall sicherstellt, und das kann man auch kritisieren, aber ich finde, was es sicherstellt, ist, dass die Verbundenheit jener, die man versucht zu vertreten, mit einem selber erhalten bleibt. Mhm. Weil wenn ich 2.500 Euro im Monat verdiene, dann bin ich nicht weit weg von einem österreichischen Facharbeiter, sondern bin quasi genau auf seinem, Niveau. Und das bedeutet, wenn dann zum Beispiel eine Teuerungskrise durchs Land rauscht, dann ist das für mich kein abstraktes Problem, das ich aus irgendwelchen Gründen lösen muss, sondern ich spüre das jedes Monat, wenn ich selber die Miete überweise.
Ja, ja.
Also diese Art der Verbundenheit sicherzustellen, dem kann ich einiges abgewinnen. Und wir müssen uns auch die Frage stellen, wie kann es gelingen, diese beiden Welten verbunden zu halten, wenn wir das nicht tun. Mhm. Also wenn ich sehe, wir haben im Nationalrat Leute sitzen, die mit all ihren Nebeneinkünften jenseits der 15.000 Euro verdienen, dann ist das so weit weg von einem österreichischen Durchschnittsverdiener, dass sich dann natürlich die Frage stellt, entkoppelt sich das nicht irgendwann?
Mhm. Sehr schön, wie du das sagst, das ist alles so durchdacht, das ist ja Wahnsinn.
Jetzt du sagst Blick das noch. Erstaunt.
Ja, nein, nicht erstaunt, aber ich habe ja viele Stadtgesprächsgäste, aber das bei dir hat einen wahnsinnig hohen philosophischen Touch, das Ganze. Was sind jetzt so die privaten Leidenschaften der Barbara Blaha?
Ich bin Germanistin, das heißt, ich habe eine große Leidenschaft für Bücher. Mhm. Ich habe ja auch lange Bücher gemacht, war fast ein Jahrzehnt im Verlagswesen. Das heißt, das ist wirklich meine ganz, ganz große Leidenschaft. Da vor allem auch das gedruckte Buch. Also dieser Moment, wenn man ein neues Buch zum ersten Mal aufmacht, der hat schon was Magisches.
Wie du das sagst. Mhm. Und hobbytechnisch, Sport, wie Reisen?
Reisen, ich liebe Reisen, vor allem das Land Portugal. Und ich liebe Tango tanzen.
Wirklich?
Ja.
Tango tanzen?
Ja, der beste Tanz.
Na gut, in Portugal gibt es ein Fado, das ist kein Tango.
Nein, es ist kein Tango. Aber das Besondere am Tango-Tanzen ist, ich glaube, nicht alle wissen das, es gibt keine fixe Schrittfolge. Aha. Anders als beim Walzer oder bei anderen Tänzen, so Standardtänzen, da ist ja klar, okay, es passiert der Schritt, dann der Schritt, dann der Schritt. Und beim Tango ist das nicht so. Das heißt, jeder Schritt beim Tango wird durch den Partner, der führt, angezeigt über die Körpersprache. Das heißt aber, damit ich folgen kann, muss ich extrem präsent sein in der Sekunde. Ich kann nicht an die Einkaufsliste denken, nicht an meinen Arzttermin, nicht an die Arbeit, an nichts anderes. Wenn ich weg bin, kann ich nicht mehr tanzen. Mhm.
Gut gesagt. Mhm. Mein Regisseur fragt mich immer, und bei dir bietet sich das wirklich an, ich muss doch fragen, was sind so die dunklen Seiten in deinem Leben? Weil du erzählst das alles so positiv und jetzt wird er sicher drüben sitzen und grinsen. Du erzählst das immer alles so brav und das ist wirklich total durchdacht. Man hat den Eindruck, du bist wirklich eine Gute. Ich sage es jetzt mal so wertfrei. Dankeschön. Was sind die dunklen Seiten in deinem Leben? Was ist da? Was findet man, wenn man wirklich ganz unten nachschaut?
Was findet man, wenn man ganz unten nachschaut? Du möchtest jetzt über meine Fehler sprechen.
Ja, oder dunkle Seite, über die du lieber nicht so sprichst, oder wo du was zudecken möchtest oder so.
Ah, da hätte ich vorher noch mal nachdenken müssen. Jetzt habe ich keine Ad-hoc-Antwort. Schau mal her. Ich kann manchmal sehr streng sein. Das ist, glaube ich, ja doch, ich kann ganz streng sein. Das hat viel damit zu tun, dass ich von mir selber ganz viel fordere. Mhm. Also ich gehe mit unglaublichem Einsatz in die Arbeit. Ich verlange da sehr viel von mir. Ich verlange mir da auch sehr viel ab, weil ich immer das Gefühl habe, wir haben vorher darüber gesprochen, wir sind ein spendenfinanzierter Laden. Ja. Für jeden Euro, den wir einsetzen müssen und einsetzen wollen, muss ich vor der Person, die selber gerade in der Arbeitslose hängt, aber mir trotzdem 5 Euro gibt, muss ich stehen können und rechtfertigen können, warum habe ich diese 5 Euro ausgegeben.
Ja, weißt du, ich meine? Das ist schon. Das sind wir wieder beim Gutmensch, muss ich sagen.
Das bedeutet natürlich, ich bin mit dem gesamten Team.
Ja, aber diese Strenge ist ja sehr okay, das ist ja jetzt nichts Böses. Gibt es nichts Böses? Wenn du sagst, rückblickend, da war nichts wirklich arg Böses.
Würde man jetzt auf
das ist ja gut so. Ich
hab keine Leiche im Keller.
Du hast keine Leiche im Keller. Wie ist dein Beziehungsstatus?
Ich bin verheiratet.
Na bitte. Das auch noch. Und das ist alles brav.
Ja, und schon ewig lang zusammen, bald 20 Jahre.
Wirklich? Mhm. Also bitte, ich komme auf 38, ich weiß, was das heißt. So einfach ist es nicht. Es gibt nicht nur Höhen, aber es gibt im Wesentlichen gibt's Höhen und so weiter. Mhm. Aber es läuft gut.
Ja, ich finde, für jede Person, die in einer längeren Beziehung ist, die weiß es, also entweder du arbeitest dran oder sie wird scheitern. Mhm. Egal wie glücklich man verliebt am Anfang war, es ist immer auch Arbeit.
Wunderschön gesagt. Ein würdiger Schluss bei uns, Barbara Blaha. Vielen Dank für das Interview im Stadtgespräch, danke für den Besuch und weiterhin so viel Kraft und Motivation. Dankeschön.
Danke.